Oh nein, das kann doch nicht wahr sein.
Ja, durchforstest du schon wieder die Release-Listen und findest keine Spiele oder was ist los?
Nee, mit Spielen hat's nichts zu tun, die Hitze.
Ey, jetzt sag mir bitte nicht, dass unsere Klimaanlage den Geist aufgegeben hat.
Nein, viel schlimmer, die Pommes werden kürzer. Einen wunderschönen guten Morgen da draußen oder drinnen. Heiß ist es im Moment sowieso überall. Und einen wunderschönen guten Morgen, Dennis, neben mir.
Ja, guten Morgen auch dir, Christoph.
Wir haben im Einstiegsgag übrigens nicht gelogen. Ja, wir besitzen hier tatsächlich eine Klimaanlage und zwar so ein mobiles Teil, das wir immer wieder aufbauen müssen, Fenster aufreißen und damit so einem Schlauch nach draußen. Dennis hat da mal so eine ganz tolle Konstruktion mit einer riesen Pappwand gebastelt, damit wir das offene Fenster dann abkleben können. Und die funktioniert auch ganz gut. Das Problem ist, die haben wir hier im Videoschnittraum stehen und ja, sie ist ziemlich laut. Also deswegen haben wir sie auch nicht im großen Büro stehen, wobei ich glaube, da wird sie auch nicht wirklich richtig ihren Zweck erfüllen, bis die das runtergekühlt hat. Aber hier im kleinen Videoschnittraum funktioniert sie eigentlich sehr gut. Nur halt, sie ist sehr laut und gerade wenn man dann was schneidet und so ein bisschen den Ton beobachten muss, dann muss man sie ausschalten, dann wird es auch ganz schnell wieder ganz warm hier drin. Und das Blöde ist, von draußen kommt der Zigarettenqualm vom Pflegedienst rein. Das ist auch ziemlich eklig manchmal. Aber gut, bevor wir hier drin eingehen, dann lieber diesen Zigarettenqualm in Kauf nehmen und gut ist. Ja, und die Pommes, die werden wirklich kürzer.
Genau, weil diese Affenhitze hat nämlich auch zur Folge, dass die Kartoffeln kleiner werden. Und da ist natürlich
wachsen, ne?
Ja, und da ist natürlich das größte Problem daran, wenn eines der Grundnahrungsmittel der Deutschen kleiner wird und weniger wird, dass die Pommes kleiner werden und nicht etwa, dass wir einfach weniger zu beißen haben. Also es ist fantastisch, diese Logik. Aber gut, ich meine, so Headlines, die klicken sich natürlich besser als einfach nur die Kartoffeln werden kleiner. Also da sind die Pommes dann doch spannender, denke ich.
Auf jeden Fall, ja. Lass uns mal loslegen. Dennis, was hast du gespielt diese Woche, letzte Woche, die letzten Tage?
Ja, nicht so sonderlich viel, muss ich gestehen, weil ich bei der Hitze auch eher mürbe war. Also ich habe ein klein wenig in Bloodborne weitergemacht, aber wenn man da die ganze Zeit am Ölen ist, dann ist es eh schon schwierig mit der Konzentration. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche erzählt habe, ich glaube eben nicht. Ich habe Kanehurst kurz durchgemacht, habe allerdings die beiden Bosse, die da am Ende sind, nicht gelegt, beziehungsweise nur den ersten, den zweiten, die Ebrietas, wie auch immer, bin ich einmal reingelaufen, habe genau eine Schelle kassiert, bin tot umgefallen und dachte mir, ja, das ist wohl noch nichts. Und wusel jetzt gerade so ein bisschen durch den Nightmare Frontier. Das geht mir furchtbar auf den Keks, das Gebiet, weil überall giftige Seen sind und ich ständig an der Schwelle des Todes stehe. Und was jetzt für Bloodborne auch irgendwie nichts Ungewöhnliches ist, aber da nervt es mich schon extrem. Und ja, wie gesagt, bei der Hitze kann ich mich nicht gescheit konzentrieren. Und dann habe ich mir gedacht, du, läuft mir nicht weg, da mache ich lieber mal nur so Häppchen von einer halben Stunde. Und habe dementsprechend lieber ein bisschen entspannter Octopath Traveler weitergespielt. Da habe ich mittlerweile die 6. Hauptstory, wenn ich mich nicht täusche, angefangen. Also ich habe jetzt zu Beginn die Hanit, die Jägerin, gewählt. Habe dann als zweiten den Alfin, den Apotheker, eingesammelt. Dann Primrose, die Tänzerin. Den Krieger, von dem ich den Namen gerade verlegt habe. Und halt den Therion, den Dieb. Und nee, genau, dann bin ich erst bei 5 Charakteren und ich weiß jetzt auch nicht so großartig, wie ich weitermache, aber es spielt sich immer noch sehr angenehm, finde ich. Was du gemeint hast, dass die Zufallskämpfe dich stören, das kann ich verstehen, aber irgendwo gehört es für mich so ein bisschen dazu. Also ich bin jetzt nicht so der riesen JRPG-Kenner und Könner, aber ich kenne es halt von Pokémon zum Beispiel, was ich ja viel gespielt habe in meiner Kindheit. Und dementsprechend macht mir das echt Spaß. Vor allem, ich finde so, ja, für ein Stündchen zwischendurch ist es echt ein super angenehmes Spiel. Die Bosskämpfe sind echt knackig. Also ich habe da jetzt 2 gehabt, wo ich wirklich so ganz kurz vorm Abnibbeln war, so mit 3 toten Charakteren gleichzeitig, wo ich mich dann gerade so noch aus der Schlinge ziehen konnte. Und da freue ich mich auf jeden Fall weiterzumachen. Was hast du denn gespielt, Christoph?
Ich möchte erst anfangen mit einem Serientipp. Ich habe letzte Woche Mr. Mercedes angefangen. Das ist die Serienumsetzung zum gleichnamigen Roman von Stephen King aus dem Jahr 2014, meine ich. Also relativ frisch noch. Ist eine dreiteilige Serie mittlerweile um den Ermittler Bill Hodges. Und es geht darum, dass in einer kleinen Stadt in den USA, wo die Arbeitslosigkeit ziemlich hoch ist, eine Jobmesse stattfindet und da finden sich schon, ja, die soll irgendwann morgens 8, 9 Uhr oder so losgehen oder 10 Uhr und da finden sich schon mitten in der Nacht 2, 3 Uhr Dutzende Leute vor diesem Jobcenter ein und verharren, dass sie halt als allererstes dran sind bei der Jobmesse und halt den besten Job da abbekommen, wenn sie denn überhaupt einen kriegen. Und dann auf einmal steht vor diesem wartenden Haufen ein Mercedes und fährt unvermittelt los in diese Meute rein und bringt, ja, ich glaube, 15, 16 Mann um. Und der Bill Hodges ist halt der Ermittler in diesem Fall. Aber direkt am Anfang, nachdem diese Szene dann gezeigt wurde, springt die ganze Timeline 2 Jahre in die Zukunft. Und der Bill Hodges ist mittlerweile im Ruhestand und wird dann plötzlich von diesem Mercedes-Mörder kontaktiert. Und dann beginnt zwischen den beiden so ein Katz-und-Maus-Spiel, das sehr, sehr spannend umgesetzt ist. Das fand ich schon im Roman sehr gut. Das habe ich mir damals als Hörbuch gegeben und wirklich in sehr kurzer Zeit durchgehört. Und die Serie jetzt, ja, die kann ich nur empfehlen. Also die nimmt sich auch sehr viele Freiheiten. Ist wohl, glaube ich, auch alles von Stephen King abgesegnet. Zumindest ist er ausführender Produzent der Serie. Ein paar Sachen werden halt unter den Tisch gekehrt. Ein paar Sachen werden halt deutlich detaillierter aufgenommen, um das Ganze auch über 10 Folgen zu tragen. Wobei es gibt auch eine zweite Staffel. Ich weiß jetzt nicht, ob die Sache, ob in der ersten Staffel das erste Buch jetzt komplett abgeschlossen wird. Oder ob es in der zweiten Staffel dann halt noch mal weitergeht mit dem ersten Buch und dann erst in der dritten Staffel das zweite Buch aufgegriffen wird, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt so ungefähr bei der Mitte. Aber alles sehr gut umgesetzt, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr das schauen möchtet, das gibt's bei dem Amazon-Untersender, nenne ich es jetzt mal. Da gibt's ja mittlerweile so auch so, ja, man, wie heißt Eurosport-Player, kann man da mittlerweile halt noch dazu mieten, dazu leihen. Und ein paar Fernsehsender und da gehört unter anderem Stars Play, heißt das. Stars wie Stars wie Sterne, aber mit Z am Ende. Und da sind mehrere US-Serien drin, unter anderem dieses Mr. Mercedes. Kostet 5 € im Monat der Sender, aber die ersten 2 Wochen sind kostenlos und in diesen 2 Wochen sollte man die Serie auch locker schaffen können, wenn man es nur auf Mr. Mercedes abgesehen hat. Ja.
Nee, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich meine, serientechnisch bin ich gerade dabei. Das hatte ich ja, ich glaube, im letzten, darauf freuen wir uns schon erwähnt, gucke ich gerade Mad Men das erste Mal. Bin jetzt bei Staffel 4 mittlerweile, glaube ich, sogar schon angekommen. Macht wirklich viel Spaß. Durchaus unterhaltsame Serie. Ist
das? Wenn ich da so Ausschnitte von sehe, kommt es mir immer sehr, sehr trocken vor.
Gar nicht, okay. Also wirklich trocken ist alles, also ich würde es alles andere als trocken nennen, allein schon, weil in der Serie ständig gesoffen wird. Also einer dieser Standardsprüche, da ist tatsächlich, ja, hey, wollen Sie einen Drink? Es ist 10 Uhr morgens. Schnitt, beide sitzen mit einem Whisky in der Hand da. Okay. Anscheinend war das so in der Werbebranche der 60er Jahre. Nee, aber kann ich wirklich empfehlen, gibt's, meine ich, dass es komplett ist auf Netflix. Also wenn du sowas für wirklich mal entspannt am Abend schauen willst, kann ich dir nur empfehlen. Mhm. Aber wir sind hier ja kein Serientalk, sondern eigentlich ja eine Games-Homepage. Und wie schaut's denn aus? Hast du auch was gespielt oder nur geguckt?
Ja, spieletechnisch habe ich sowohl gespielt als auch geguckt. Weil am Wochenende habe ich ein wenig PUBG wieder gespielt. Sage ich, das ist das Einzige, was ich gespielt habe am Wochenende. Ja, in First-Person-Modus mal richtig reingeschaut, mehrere Partien gemacht. Gefällt mir sehr gut, vor allem, weil die Xbox-Version jetzt zuletzt wieder ordentliche Fortschritte gemacht hat. Also sie lief jetzt wirklich sehr stabil bei mir am Wochenende. Okay, mit der Xbox One X, das läuft natürlich besser als auf der Xbox One S oder der normalen Xbox One, das weiß ich. Aber generell der Netzcode, der machte jetzt einen sehr stabilen Eindruck am Wochenende. Auch das Aiming funktioniert dadurch deutlich besser, hatte ich das Gefühl. Und alles, ja, tippitoppi. Noch nicht ganz, aber fast. Aber ich habe auch PUBG geschaut und zwar waren ja von letztem Mittwoch an die PGIs, die PUBG Invitationals in Berlin. Also das, was ist es ja, Weltmeisterschaft, kann man es nennen, weiß ich nicht. Also das ist halt das erste große E-Sport-Turnier von PUBG und das war schon cool. Also am Dienstag, Donnerstag waren die Third-Person-Turniere, 8 Partien. Und dann am Samstag, Sonntag, nachdem am Freitag irgendwie so Influencer-Turnier war, wo auch ein paar, also wo halt die großen Streamer und ein paar Profis wohl zusammengespielt haben, das habe ich gar nicht verfolgt. Und war jetzt am Wochenende dann First Person, Samstag, Sonntag. Und wenn man denen so zuschaut, das war jetzt natürlich PC alles, das ist schon ein verdammt hohes Niveau, auf dem die Leute spielen. Also es waren natürlich Vierer-Squads immer. 20 Vierer-Squads, 80 Mann insgesamt und wie eingespielt die sind und was die für Taktiken drauf haben und so. Ja, da kann man sich nur denken, holla die Waldfee. Also nee, das geht wirklich ab. Also auch auf was für Entfernungen die schießen und wo ich selbst mit der Spectator-Cam, nennt es sich, wo du ja gelb umrandet die anderen Spieler auf der Map siehst, auch hinter Wänden oder hinter Hügeln. Wo ich da selbst gerade nur denke, du kannst niemals da was sehen. Nee, die sehen dann wirklich da oben so ein Fitzel rausgucken auf hunderte Meter Entfernung und fangen an zu schießen. Und wie die Fahrzeuge einsetzen, also das mache ich bei mir zum Beispiel gar nicht. Also, dass die Fahrzeuge die ganze Zeit als mobile Deckung und so benutzen, auf die Idee bin ich noch gar nicht so genau gekommen. Also klar, wenn es sich mal ergeben hat, ja, aber dass die das direkt so planen und dann auf freiem Feld dann ihre Wagenburg oder was auch immer da aufbauen, das ist schon der Hammer.
Das kenne ich tatsächlich auch, dass man da dann wirklich interessante Taktiken und so lernt, wenn man sich so Turniere anschaut, weil ich habe ja immer mal wieder meine Counter-Strike-Phasen und schaue da dementsprechend dann halt auch Übertragungen von irgendwelchen Turnieren und so. Und das ist schon, also wenn du da so ein richtig gut abgestimmtes Fünfer-Team hast, was die ja in aller Regel auch sind, weil die ja wirklich dann irgendwie ihre eigenen Trainingshäuser angemietet haben, wo die dann wohnen und halt wirklich im Endeffekt so einen, eine 40-Stunden-Woche haben, wo sie halt 40 Stunden quasi Counter-Strike-Training haben, beziehungsweise wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr. Und also da speziell bei Counter-Strike kannst du natürlich irgendwie auch so Wurfwege für irgendwelche Granaten und so weiter lernen. Und das ist schon fantastisch zu sehen. Und ja, wie gesagt, man nimmt halt selber so ein bisschen was aus diesen Turnieren mit. Und das ist ja auch irgendwie dann doch eine ganz geile Stimmung, halt wenn du auch wirklich gute Kommentatoren hast. Da weiß ich jetzt nicht, wie die bei einem PUBG-Turnier waren.
Also ich habe den deutschen Stream gesehen und die waren schon in Ordnung. Also sie sind ein bisschen zu übertrieben. Meine Freundin fragt die ganze Zeit nur, warum müssen die so schreien? Aber das ging schon.
Ja, genau. Und das ist halt, also gut, das hast du ja, glaube ich, ich schaue jetzt keine Fußballübertragungen, aber da hast du es bisweilen ja auch, dass halt die Kommentatoren sich dann doch sehr arg ins Zeug legen.
Ganz kurz noch, warum muss man da auch so zwanghaft alles in diesen englischen Szenen ausdrücken? So, die Zone ist am Moven, weil sowas muss doch nicht sein, weißt du? Und davon hatten die ganz viel auf Lager im deutschen Stream. Aber an sich war der Stream wirklich in Ordnung, der deutsche.
Ja gut, ich habe eigentlich von den Counter-Strike-Streams immer nur die englischen angeschaut. Ich glaube, ich habe einmal in den deutschen reingeguckt, das ging aber. Ich meine, da sagen sie auch wirklich noch, die Bombe wurde gelegt und nicht der Bomb has been planted. Wobei, das wäre komplett englisch, aber halt nicht die Bombe wurde geplantet. Sondern ja, die verstehen sich halt drauf, dass sie halt sagen, okay, warum sollten wir denn jetzt irgendwie so pseudomäßig da rumlabern, weil... Ja, aber wie gesagt, ich habe das nicht viel geschaut, aber das ist schon irre, inwieweit sich dieser E-Sport jetzt im Jahre 2018 irgendwie ja in gewisser Weise doch professionalisiert hat, aber im Vergleich ja in Deutschland immer noch ziemlich rückschrittlich ist, wenn du jetzt halt zum Beispiel mal nach Südkorea oder so schaust, was da los ist.
Also sie haben gestern im Stream durchgesagt, in China, die haben auch gewonnen nachher, das Team von den jetzt lass mich nicht lügen, mehrere Millionen waren es auf jeden Fall, gerade wirklich live zugeschaut. Im deutschen Stream waren sie stolz, dass es 8.000 waren über Twitch und YouTube zusammen oder knapp unter 10.000. Klar, der englische Stream war auch ein bisschen mehr los, weiß ich nicht wie viel, aber für China haben sie es halt durchgesagt. Mehrere Millionen waren da wohl im Finale gestern Spätnachmittag oder frühen Abend live. Ich finde halt, wie die das aufbereiten, das finde ich wirklich auch als Zuschauer oder für die Zuschauer wirklich extrem gut gemacht. Bild in Bild sowieso und mehrere Spectator-Cams, wo sie dann halt wirklich in der Regie live hin und her schalten. Aber generell so, ich habe es ja eben schon gesagt, dass man diese Wallhack-Cam hat, wo man halt auch Leute hinter Hügeln und so sieht und immer wieder auf die Map draufgeschaltet, auch in Großansicht, dass man sieht, wo sind die Teams gerade und wo geht die Zone als nächstes hin, dass man sehen konnte, wie sind die gerade positioniert. Und dann, wie auch du sagtest mit den Kommentatoren, die haben das dann wirklich auch gut analysiert live und gesagt, ja, die Zone wird vermutlich im nächsten Moment, also als sie schon ziemlich klein war, die wird vermutlich nachher in den Süden gehen, weil im Norden ist halt Wasser und noch Wasser mit drin. Und wenn die Zone klein wird, dann ist die wohl irgendwie so programmiert. Also es kann wohl nie komplett im Wasser enden oder sonst was. Die haben gesagt, wahrscheinlich, die passt am besten jetzt unten rein von der Wahrscheinlichkeit her. Und das hat man auch direkt gesehen, wie einige Teams da hingelaufen sind, weil sie vermutet haben, dass da nachher weitergehen wird und so.
Und eben, wie du jetzt sagst, so mit diesem wirklich, ja, schon professionellen Regien und so, Regies? Und so weiter. Regimes. und so weiter, dass da halt wirklich dann ein Riesenaufwand betrieben wird. Also und man muss ja auch sagen, so bei diesen offiziellen ESL-Übertragungen von eben, ich komme jetzt halt wieder auf Counter-Strike, weil ich das PUBG nicht geschaut habe, da sind im Twitch-Chat allein immer so um die 400.000 Zuschauer. Mhm. Und dann kannst du dir natürlich noch vorstellen, dann wird es hier irgendwo noch eben deutsche, polnische, keine Ahnung was, Restreams geben. Und dann gibt es ja auch noch auf der ESL-Seite selber Übertragungen, also das dürfte schon auch in den Millionenbereich gehen, das ist schon wirklich irre. Ja. Und ja, dementsprechend, also wirklich, E-Sports ist ein super spannendes Thema. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, mir fehlt irgendwie die Zeit und der Nerv, mich lang genug mit dem Spiel auseinanderzusetzen, um wirklich auf so ein Niveau zu kommen, weil das ist ja, ja, wirklich dein Lebensinhalt dann in dem Fall.
Als ich dann gestern zu Hause mal sagte, was sie jetzt da verdienen werden, dass die Gewinner jetzt irgendwie 400.000 einkassieren, klar zu viert, aber 400.000, 100.000. Ich meine, die müssen garantiert irgendwas dem Team abgeben, da bin ich gar nicht drin, was die da so, was das Team abbekommen und so. Aber ich glaube nicht, dass die 100.000 komplett kriegen oder behalten dürfen. Aber da hieß es zu Hause auch sofort, ja, warum machst du das nicht? Sag ich, ja, ja, könnt euch denken. Aber halt mal naiv gefragt, warum machst du das denn nicht? Ja, aber wie du es sagst, ja, mal schauen, wie es in Zukunft weitergeht. Also gerade dieses PUBG, das fand ich super gut aufbereitet und zumindest auf Spartensendern kann ich mir schon vorstellen, wobei es, glaube ich, auch schon mal Versuche da gab. Aber ja, was, glaube ich, nicht funktionieren wird demnächst, ist, dass das irgendwie so richtig anerkannt wird. Der, wie heißt der vom Internationalen Olympischen Bach, genau, der Präsident von denen. Der hat letzte Woche noch dem E-Sport eine Absage erteilt, irgendwie zumindest solange er noch im Amt ist. Und er kann irgendwie Anfang 2021 nochmal wiedergewählt werden für 4 Jahre. Also bis Mitte der 20er des jetzigen Jahrtausends wird es wahrscheinlich auch kein E-Sport auf olympischem ja, Niveau schon, aber nicht auf Olympia-Ebene geben. Ja.
Ja.
Aber braucht es auch, glaube ich, gar nicht, oder?
Nee, ich denke auch nicht. Also irgendwie alles dann, das ist jetzt eh schon sehr professionell. Und wenn man dem dann noch irgendwelche Regularien und so weiter aufdrückt, also um da kurz einen Schwenk zu machen, jetzt wird ja auch Skateboarden irgendwie olympisch. Und das wird in der Szene wirklich super zwiegespalten aufgenommen. Also ich denke mir auch, sollen sie machen, wenn es ihnen Spaß macht. Aber das hat halt für mich dann nichts mehr mit Skateboarden zu tun, wie ich es halt praktizieren will. Also dementsprechend glaube ich halt auch, dass das dem E-Sport im Zweifel vielleicht nicht so gut tut, aber schlauer ist man immer erst hinterher. Also jetzt gucken wir mal, wo sich's hinentwickelt, aber das scheint ja erstmal noch in weiter Ferne zu liegen.
Ja, nicht so in weiter Ferne liegt die jetzige Woche. Die haben wir nämlich quasi schon, weil es geht gleich heute los mit Terminen auf Gamers Global oder mit neuen Inhalten auf Gamers Global. Und zwar müssen wir da erstmal wieder mit einem fetten Danke anfangen, weil die 10.000 Euro im Japan-Crowdfunding wurden geknackt. Steht mittlerweile bei 10.600 irgendwas, zumindest gerade vor dem Podcast, vor unserer Aufzeichnung. Und ja, die Galerie Nummer 3 ist jetzt auch schon in ganz naher Nähe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Wetter. ja, und warum ich das sage, ist, weil es halt heute auch direkt mit der nächsten Doku weitergeht. Und zwar kommt heute die dritte Doku Reise im Shinkansen, die dann für alle 25 Euro plus Spender freigeschaltet wird.
Wenn ich da ganz kurz mich noch einklinken darf, ich habe nämlich im Hintergrund gelauert. Ja, hier, die Mitarbeiter werden rund um die Uhr überwacht. Alles richtig, was Christoph gesagt hat. Vielen, vielen Dank auch von mir. Und noch 2 Infos. A, habe ich mich jetzt doch entschlossen, dass wir irgendwann diese Woche eine 720p-Variante, allerdings mit bösem, wie nennt man es links unten hier, mit bösem Watermark quasi, als so eine Art Voll-Preview bringen zum Hanami-Video, einfach um Leute, die noch zweifeln, zu überzeugen. Und zum Zweiten habe ich jetzt die letzten Tage auch auf einen Hinweis eines Users hin mit der Komprimierung nochmal rumprobiert, weil es gibt beim Hanami-Video in 4K an 2 Stellen paar Sekunden lang, wenn man in dem Moment stoppt oder wenn man ein sehr gutes Auge hat, gibt es so ja Halbbilder, Interlace-Bilder, Geister-Frames und die habe ich nicht ertragen und jetzt machen wir das anders und machen das nicht mit dem Kompressor, der das bei 4K einfach generell macht, sondern wir nehmen Handbrake, das ist ein Open-Source-Programm, auch für Mac. Und der Vorteil ist, dass da sogar die Files bei gleicher oder leicht besserer Qualität noch ein bisschen kleiner werden. Und ich werde das Hanami-Video auch nochmal ersetzen im Laufe der nächsten 1-2 Tage. Beim alten Haus merkt man gar nichts davon und werde das dann nochmal als Comment einfach reinschreiben. Ja, das von meiner Seite aus. Gibt sonst noch was? Ja, bitte weiterspenden, bitte Werbung machen. Ich werde es, sobald ich kann, wir machen gerade noch eine Retro-Gamer dicht, werde ich auch jetzt die große, weite, japanophile Welt versuchen zu aktivieren. Aber jetzt wird es erst richtig spannend. Ich glaube daran, dass wir 10.000 schaffen, so toll das ist und vor allem so schnell. Da haben wir letztes Jahr, ich glaube, 4 Wochen oder 5 dafür gebraucht. Wirklich super. Aber daran so richtig gezweifelt habe ich nicht. Aber jetzt wird es spannend, weil wir wollen doch wirklich die 20 schaffen und richtig gute Videos machen. Ich habe auch letzte Woche wieder ein einstündiges Update-Skype-Meeting mit der japanischen Agentur gehabt. Und die Ideen fließen und die Salarymans, die schon zugesagt hatten, springen uns wieder ab. Und die New York Bar, die berühmte New York Bar, will jetzt ein Meeting abhalten, ob sie uns filmen lässt. Wahrscheinlich ist das das japanische Pardon zu, vielleicht, also in Wahrheit nein, aber immerhin, ich find's lustig, also the New York Bar ist die, die auch in Lost in Translation ist, im Park Hyatt drin.
Ah, okay.
Anyway, es wird spannend, es bleibt auch hier bei Gamers Global spannend, keine Sorge. Mir hat jetzt wirklich die Retro-Gamer reingeknallt und ein privates Thema, dummerweise, dass sich so ein paar Sachen nochmal verzögert haben. Aber alles wird gut. So, und jetzt, sorry, ich macht weiter.
Genau, und ebenfalls freuen dürft ihr euch auf den Test zu Aces of the Luftwaffe Squadron. Das ist so ein, ja, relativ oldschooliger Bullet-Hell-Shoot-'em-up. Indem man halt Crowds aus der Luft schießt. Das habe ich getestet, da kommt heute der Test für euch. Und morgen kommt ein weiterer Test von mir, und zwar zu Adventure Time Piraten der Enkyridion. Ja, wir haben es hier als 3D-Open-World-Action-Adventure-Rundenkampf-RPG drinstehen. Und was ich bisher so gesehen habe, kommt es ganz gut hin, diese Beschreibung. Da dürft ihr also wirklich gespannt sein, was die Entwickler aus dieser knallbunten Cartoonserie gemacht haben.
Ja, am Mittwoch geht es weiter mit Jörgs Spielemonat. Am Donnerstag kommt dann auch gleich noch ein Test vom Jörg, das ist Banner Saga 3. Bin ich mal gespannt, wie ihm der dritte Teil gefallen wird, weil bei den ersten beiden war er nicht ganz so begeistert wie viele andere. Und dann am Freitag haben wir im Moment drinstehen eine Classic-SDK mit Jörg und Harald. Wir können noch nicht ganz final sagen, zu welchem Spiel, weil das steht noch nicht ganz fest, aber wenn das kommt, was wir gerade vorhaben, dann ist es einer der ganz, ganz großen Action-Klassiker aus dem Jahr 2001, können wir schon mal sagen, der auch für viele Spieler zu den All-Time-Favorites zählen dürfte.
Zu Recht.
Zu Recht, findet der Dennis. Ja, ich fand es auch sehr gut damals, ja. Und dann stehen noch weitere Themen an. Unter anderem sind wir im Moment mit dem Gewinnspiel beschäftigt, das wir schon mal vor ein paar Wochen angekündigt hatten. Da wissen wir noch nicht ganz, ob wir es diese Woche schaffen, aber wir haben schon viele Preise hier und viele interessante Preise. Gleich 6 Hauptpreise nach aktuellem Stand. Mhm. Und das dürfte auf jeden Fall euch auch interessieren, wenn das online geht.
So, dann sind wir durch mit der Vorschau und dann machen wir einfach ganz rapido weiter mit den User-Fragen. Da kommt die erste von Basti B. An das gesamte GG-Redakteure-Team. Circa wie viele Spiele habt ihr in eurem Leben insgesamt schon durchgespielt? Und circa wie viel Prozent der Spiele, die ihr beginnt, spielt ihr auch durch? Bei meinen beiden Fragen ist mir egal, ob ihr die Spiele privat oder für die Arbeit gespielt habt. Mich interessieren einfach die Statistiken. Gute Frage. Also, wie viele Spiele kann ich dir wirklich beim besten Willen nicht sagen? 2, 3, 4, 500, ich weiß es einfach nicht. Wie viel Prozent der Spiele, die ich anfange, auch durchspiele? Das ist natürlich eine fiese Frage. Ich schätze mal vorsichtig optimistisch auf 40-50% sowas, weil es ist einfach...
So viel?
Ja, das ist wirklich sehr optimistisch geschätzt, weil viele packen einen dann eben einfach doch nicht. Also vielleicht geht es auch eher in Richtung 30 runter. Also irgendwo zwischen 30-50% würde ich meine Zahlen mal so ganz grob ansiedeln.
Ja, es ist ja auch manchmal wirklich schwer zu sagen, wann ist ein Spiel durchgespielt. Und es gibt halt die offenen Spiele, wie jetzt hier ein Tetris zum Beispiel. Wann hat man Tetris durchgespielt? Das sowieso nicht, aber selbst ein Skyrim. Weil Skyrim, die Hauptstory, ich habe die letzten 3, 4 Missionen, werden es wahrscheinlich sein, noch nicht gespielt. Mhm. Und die werde ich wahrscheinlich auch nie mehr spielen. Aber ich habe 130 bis 150 Stunden reingesteckt über alle Versionen hinweg. Und streng genommen habe ich es nicht durchgespielt. Aber
ich würde sagen, das ist...
Genau, also... Für meinen Geist würde ich sagen, doch, das habe ich durchgespielt. Und eine Zahl kann ich absolut nicht nennen. Also, wie viele Spiele habt ihr in eurem Leben insgesamt schon durchgespielt? Das ist auf jeden Fall dreistellig, hohe dreistellige Zahl wird sein, aber wie viel Prozent der Spiele, also gerade jetzt durch die Arbeit, man spielt ja jetzt auch wirklich viele Sachen mal an, wo man weiß, da habe ich gar keine Zeit durchzuspielen, aber man möchte zumindest mal so reingeguckt haben, mal ein, zwei Stunden. Mhm. Also ich denke, dass so die Durchspielrate bei mir so bei bis zu 30% liegen wird, aber viel höher liegt sie bestimmt nicht. Wobei da auch Spiele bei sind, die ich auch zu mehr als der Hälfte gespielt habe, aber einfach nicht beendet habe. Nee, so ehrlich bin ich. Also, ja. Kritiklose Alleskonsumenten möchte wissen, was haltet ihr von der Idee, mal einen Report zu machen zum Thema So entsteht ein Spiel? Von der ersten Idee bis zur Gamepackung im Laden. Oder auch was Spezielleres zum Thema Game Design. Wie geht man dabei vor? Was für Überlegungen fließen da ein? Nee, sind beides interessante Themen. Zumindest das erste, wie entsteht ein Spiel, von der Idee bis zur Gamepackung im Laden, dürfte sehr, sehr komplex sein. Aber beides interessante Themen, kann man auf jeden Fall mal im Kopf behalten für einen zukünftigen Report. Joker 0222. Bei aller Japan-Omnipräsenz der Zeit mal zu einer anderen Messe. Wie sehen denn dieses Jahr die Gamescom-Pläne von GG aus? Fahrt ihr hin? Wenn ja, wer, wie viel? Wenn nein, warum nicht? Irgendwas Besonderes geplant?
Ja, also wir fahren zu Gamescom, das dürfte klar sein. Und ja, wir haben etwas sehr Besonderes geplant. Und zwar haben wir im Zuge der Weihnachtsaktion 2017 von euch finanziert bekommen, dass der René mitkommt als Kameramann und wir quasi ja eine Redaktion 2.0-Doku aufnehmen. Also der René begleitet uns als Kameramann, filmt halt so den Messealltag, auch schon ein bisschen was von der Anfahrt und halt dann auch natürlich irgendwie von den Arbeitszeiten nach und vor der Messe und schneidet da eine schöne Doku für euch zusammen. Das ist also doch ein sehr schöner Plan.
Ja, was du jetzt aber nicht verraten hast, ist, dass nicht nur Jörg, du und ich da auf der Gamescom sein werden, sondern für uns wird auch der Benjamin quasi als fester, freier Mitarbeiter vor Ort sein und wird euch auch mit vor Ort Eindrücken beglücken. Ganon, Frage an Jörg, aber ich kann sie beantworten. In deinem Profil findet man Medaillen von diversen Crowdfunding-Aktionen, teils mit hohen Beträgen. Spendest du da wirklich immer selbst oder schaltest du dir die Medaillen von Hand frei? Ist ein bisschen gecheatet, das dürfte Letzteres sein. Und zwar aus dem Grund, weil wir halt auch überprüfen müssen, werden die Videos wirklich alle freigeschaltet für die Leute, die Medaille haben. Weil, wenn ich jetzt keinen Mist erzähle, nee, ich erzähle keinen Mist, ist die Medaille, die wird abgefragt, um das Video freizuschalten im Container. Ja. Und dadurch besitzen auch Dennis und ich einige Medaillen, zu denen wir ganz ehrlich nicht gespendet haben. Ja, und Admiral Enger, der Scherzkeks, was sind eure 5 besten Tipps gegen die Hitze?
Ich weiß nicht, also Scherzkeks würde ich da jetzt nicht sagen, weil das ist ja schon eine sehr valide Frage.
Und ja, aber warum glaubt er, dass wir dafür die richtigen Leute sind?
Vielleicht, weil wir dicke Videospieler sind und die schwitzen immer und sind deshalb das besonders kreativ. ich liefere dir jetzt hier einfach mal keine Top 5, sondern nur quick and dirty. Viel trinken, öfters mal duschen, in Unterhose auf der Couch liegen, Ventilator oder Klimaanlage einschalten und kühle Gedanken machen. Das wären dann 5 Punkte für dich.
Ja, funktioniert im Büro alles nur halb. Und wenn ihr uns sehen könntet, wüsstet ihr warum. Weil wir schwitzen wie Sau hier. Und deswegen sage ich auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschö.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.